Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Wir machen heute weiter mit dem zweiten Teil unseres Jahrgangs 1971. Arne startet und wir hören ein Lied von Hank Williams.
You treat me like a worn-out shoe. My hair's still curly and my eyes are still blue. Why don't you love me like you used to do? Ain't had no loving like a hugging and a kissing in a long, long while. We don't get near.
Ja, das war aus The Last Picture Show, über den Arno uns jetzt etwas verraten und erzählen wird.
Ja, das ist schon die rechte Einstimmung auf diesen Film. Ein Spätwestern, kann man sagen. Die Geschichte des Ortes Abilene in Texas, angesiedelt in den 50er Jahren. Und ein Coming-of-Age-Drama von Peter Bogdanovich nach einem Roman inszeniert. Jetzt fällt mir der Name des Autors nicht ein. Der hat jedenfalls sozusagen späte Western-Literatur geschrieben. Nicht vollkommen ernsthaft oder schon ernsthafte Romane, aber so eher angesiedelt im, sagen wir, Drehständer der Bahnhofsbuchhandlung.
Ich habe gerade nachgeguckt für dich, Arne. Ja. Ich kannte den nicht, er heißt Larry Jeff McMurtry.
Ja, genau, Larry McMurtry. Er hat noch einige Romane und Drehbücher geschrieben, aber wurde mit Last Picture Show berühmt, war übrigens auch ein sehr erfolgreicher Roman, nicht viele Jahre vor 1971 erschienen und Bogdanovich wurde darauf aufmerksam. Allerdings waren auch andere Regisseure im Gespräch für die Regie, darunter auch der junge Martin Scorsese. Es wäre also denkbar gewesen, dass dieser Film an Bogdanovich, der noch nie einen Film inszeniert hatte, vorbeiging. Bogdanovich, Filmkritiker, Programmkinogestalter in New York, seine Frau war die Dramaturgin sozusagen. Bei diesem Film hat ihn auch sonst unterstützt, hat mit ihm auch die Programmkino-Retrospektiven in New York City veranstaltet, Polly Platt. Das ist auch wichtig zu wissen, weil die Hauptdarstellerin in Last Picture Show, Sybil Shepherd, später mit Bogdanovich, oder schon während der Dreharbeiten mit Bogdanovich zusammenkam, später noch einige Jahre, haben dann gemeinsam noch zwei Filme, glaube ich, gedreht, darunter Daisy Miller, ein Historienfilm. Und Bogdanovich hatte in den nächsten Jahren einige Erfolge, darunter auch mit Ryan und Tatum O'Neill, Paper Moon. Und seine Karriere geriet in die Krise, kann man sagen, Ende der 70er Jahre. Er war mit einem Model, manche sagen, mit einem leichten Mädchen, Dorothy Stratton, zusammen, das auf schreckliche Weise 1980 ermordet wurde. Daraus entstanden dann wieder andere Filme und entstand so ein brutaler Mythos um die Ermordung. Es war wohl ein eifersüchtiger Liebhaber. Aber nun zu dem Film, in dem Jeff Bridges eine tragende Rolle spielt, der ist The All-American Boy, dann ein etwas schwermütiger, nicht so optimistischer Junge, Timothy Bottoms, der die eigentliche Hauptfigur spielt, einen eher schüchternen Jugendlichen, der sich mit einer Lehrerin von der örtlichen Schule einlässt, die 20 oder mindestens 20 Jahre älter ist als er. Ja, und Sybil Shepherd gehört zur Dorfjugend und verführt alle Männer, darunter oder zuvörderst natürlich Jeff Bridges. Sind alle etwas zu alt für die Figuren, die sie spielen, die eigentlich so 16, 17 sein müssten. Schauspieler waren etwa Anfang 20 zu der Zeit. Der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht, ist eine also durch dieses Dorf Abbey Lane werden diese Präriebüsche vom Wind getrieben. Man fährt an einen See, man hat so also Pickups und es gibt eine Figur, Sam der Löwe, gespielt von einem der Lieblingsschauspieler von John Ford, der oft Nebenrollen gespielt hat, jetzt um einige Jahre älter. Und Sam der Löwe ist so die Figur, die bewundert wird im Ort. Ein Eigenbrötler eigentlich, der aber von den vergangenen Zeiten erzählt. Der Film ist in wunderschönem Schwarz-Weiß gedreht, was natürlich 1971 sehr selten war. Aber es war klar, dass Peter Bogdanovich, das habe ich noch nicht gesagt, erstens konnte er Jerry Lewis sehr gut imitieren, sah ihm auch ähnlich. Und zum anderen war er der größte Fan von John Ford, den er bewundert hat, mit dem er in den späten Jahren noch gesprochen hat, mit dem er Interviews geführt, über die er Bücher geschrieben hat. Das beste Buch über John Fords Film ist von Bogdanovich.
Alles gut, ne, passt. Wir hatten ja letztens nochmal über das tolle Interview geredet, gerade John Ford. Ja. Mir war das nicht bekannt. Also ich bin nochmal über die Fablemans an David Lynch und natürlich auch an John Ford und die Darstellung John Fords geraten und habe mich versucht damit zu beschäftigen, wie kauzig John Ford eigentlich gewesen ist oder wie unfreundlich. Und dieses spektakuläre Kurzinterview, das ist, glaube ich, in keiner längeren Version als 1 Minute 40 Sekunden auf YouTube zu sehen gibt, in der Bogdanovich John Ford im Monument Valley, wahrscheinlich auch am John Ford Point, interviewt. Das müsste eigentlich auch Ende 60er, Anfang 70er gewesen sein. In der er halt allein schon diesen Klappenboy, der immer diese Klappe schlägt, fertig macht, als er sagt Take One und John Ford dann sofort antwortet, wieso Take One, will keinen weiteren geben. Mhm. Und danach Bogdanovich, der immer verschüchterter wirkt, weil er sehr verlegen lacht, dann nochmal wieder zurechtweist mit sehr knappen Antworten. Was war denn damals sozusagen die Stellung Peter Bogdanovich? War er schon durch, ich meine, Last Picture Show wird ja nicht sein Debüt gewesen sein, er muss ja irgendwie schon häufig als Filmemacher bekannt gewesen sein, um ihn überhaupt interviewen zu dürfen. Aber das war ja überhaupt kein Augenhöhengespräch, das war nicht so wie Truffaut und Hitchcock.
Nein, ich glaube, es gibt einen Dokumentarfilm, den auch Bogdanovich inszeniert oder sozusagen geschrieben hat, in dem neben John Ford auch John Wayne vorkommt. Der war eine farbige Dokumentation, auch im Monument Valley. Da wird auch John Wayne interviewt, der niemals so grummelig und abweisend war wie John Ford. Und Wayne hat wahrscheinlich Ford dazu überredet, noch einmal vor die Kamera zu treten. Denn Waynes Karriere war nicht beendet, Fords Karriere war Ende der 60er Jahre vorbei, sein letzter Film war Seven Women 1966. So, und er hatte keine Lust mehr, die Filme zu drehen. Und außerdem hat er jedem Interviewer gesagt, sie machen doch das große, epische amerikanische Kino und früher haben sie sogar Komödien inszeniert und andere Filme als Western. Dann sagt er, I'm a director of Western. So. Und habe nie was anderes gemacht, was nicht stimmt. Er hat über 130 Filme gedreht und während der Stummfilmzeit schon Filme inszeniert. Aber diese Dokumentationen sind faszinierend. Das sind auch fast die einzigen Aufnahmen. Es gibt noch von John Ford. Es gibt dann ein Interview von einem BBC-Mann, der noch schlimmer auflief als Bogdanovich. Aber wie gesagt, Bogdanovich war als Filmhistoriker, als Filmkritiker und vor allem als Essayist schon ziemlich, ziemlich bekannt. Und er schreckte auch nicht davor zurück, auch da von Polly Platt unterstützt, den Leuten auf die Pelle zu rücken. Ne? Also er hat auch immer versucht, Jerry Lewis zu treffen und ihm seine Imitation vorzuführen. Und seine Imitationen waren sehr beliebt in New York.
Ah ja, man sollte auch gerade, weil das 25. Jubiläum der Sopranos ansteht, nochmal auf seine Nebendarstellerrolle als Therapeut in Sopranos hinweisen. Bogdanovich war auch ein guter Schauspieler.
Ja.
So wie Pollack. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Film, den ich vorstellen werde. Dazu gibt es Musik von Lalo Schifrin. Das war das Titelmotiv aus Ich weiß nicht, ob man im Englischen sagen würde THX 138 oder 138. Ja. Auf jeden Fall war das das Spielfilmdebüt George Lucas. Der Begriff THX 138 wurde ja später vor allem durch das Soundsystem bekannt. Man muss sich nochmal zu Gemüte führen, was für eine glorreiche Trilogie, und ich meine nicht die Star Wars Trilogie, sondern überhaupt eine Filmtrilogie es gewesen ist, mit einem Film wie THX zu beginnen, danach American Graffiti zu machen und dann Star Wars, an den niemand geglaubt hat. Wir werden über American Graffiti und Star Wars in den entsprechenden Jahrgängen nochmal reden. Wie fast schon visionär George Lucas damals gewirkt haben muss. Man muss es auch deshalb sagen, weil er nicht mehr von allen geliebt wird, weil er auch Star Wars Filme gedreht hat, die viele blöd finden und weil er sich aus seiner Regierolle zurückgezogen hat, um nur noch als Storygeber, Ideengeber oder als Produzent zu arbeiten. Und viele gesagt haben, das ist ein fauler Typ, der Schauspieler nicht anleiten kann. Ich finde, dass THX, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen, seit sehr vielen Jahren, ein wirklich guter Film ist. Er wurde damals so mittelmäßig rezipiert. Ich glaube aber, dass American Zoetrope schon involviert gewesen ist. George Lucas war ein großer Fan von Buck Rogers. Er würde ja seine eigene Weltraumoper mit Star Wars dann erst viele Jahre später machen. Aber auch hier gibt es in gewisser Weise so eine Art futuristischen Title Crawl, wie wir ihn von Krieg der Sterne kennen, also eine von unten nach oben und dann sich verflüchtigende Schrift. Es gibt Verfolgungsjagden, so eine Tunnelverfolgung als Action-Höhepunkt am Ende, die schon durchaus gewisse Ähnlichkeiten aufzeigt mit diesen Grabenflitz-Weltraumjagden am Todesstern am Ende von Star Wars. Aber das sind nur so ein paar Punkte. Über die Besetzung Robert Duvalls kann man streiten. Er ist wahrscheinlich für diese Zukunftsvision, in der junge Leute vor allen Dingen für die Aufrechterhaltung dieser von Computer gesteuerten Welt zuständig sind, wahrscheinlich ein bisschen zu alt. So, darüber kann man sich vielleicht irgendwie streiten. Aber er zeigt ansonsten sehr, sehr visionäre Inhalte. Also THX, das ist der Name, der Rollenname von Robert Duvall, der nimmt also zu Hause, um ruhig gestellt zu werden von den Computern, so ein paar Drogen und schaut sich sogenannte Holo-Broadcasts an, also Hologrammübertragungen, und wird dabei von so einer Art Selbstbefriedigungsmaschine, so eine Masturbationsmaschine, dann auch gemolken, wenn man das mal so doof sagen kann. Das sind im Grunde genommen so Bilder, die man sich heute auch vorstellen könnte in heutigen Visionen. Es ist im Grunde genommen eine verkehrte Welt. Diese KI, die Welt beherrscht, will, dass wir keine Emotionen mehr empfinden, sondern nur noch als Maschinen funktionieren. Wir Menschen wollen es ja eigentlich gerade andersrum mit der KI heutzutage, mit der Forschung. Wir wollen ja, oder viele wünschen sich zumindest, dass die KI in der Lage ist, Gefühle nachzuempfinden, um eine bessere Welt zu schaffen. Das ist ganz interessant. Dieses Hologramm selber, das dann gezeigt wird und Robert Duvall hilft auszubrechen, ist so ein bisschen wie so ein Djinn aus der Flasche. Das erfüllt so ein bisschen das rassistische Klischee des Magical Negroes. Das hat so was Will Smith-mäßiges, Djinn aus der Flasche. Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Aber ansonsten sehen wir schon sehr viele technische Feinheiten, wie die Tatsache, dass George Lucas Kulissen füllt, also Wände füllt, indem man die als Fensterfronten ausmalt, mit so space-artigen Fahrstühlen. Also es ist ein gewisse Bespin-artige, Wolkenstein-artige Voraussetzung für spätere Filme schon gegeben. Ich war vollkommen überzeugt von diesem Film.
Ja, das ist ein hochinteressanter. Damit ist ja das ja schon, damit ist schon abgewehrt. Nein, ein futuristisch visionärer Film, der damals durchaus rezipiert wurde, allerdings eher als Experimentalfilm und ohne großes Publikum, ohne große Wirkung. Die Motivation Duvalls ist allerdings ist mir nicht vollkommen einleuchtend, warum er da entkommen will. Also er scheint doch in einer Art amorpher Glückseligkeit.
So, nee, er bricht aus dem Muster aus, wie es so oft ist, sagen, aus dem Muster ausbrechen ist so oft so das Motiv bei dem Film.
Muster.
Nein, ja, also er verliebt sich ja in eine Frau, die dann auch tatsächlich ein Kind bekommen. Weil es ist ja auch üblich, dort Kinder zu bekommen, aber man darf dabei halt keine Lust empfinden oder sich wirklich für den Menschen weiter öffnen. Diese Frau wird irgendwann von ihm entfernt und es reicht ihm dann. Es ist vielleicht ein bisschen unglücklich strukturiert, dass diese Frau dann tatsächlich nicht mehr auftaucht und sozusagen wahrscheinlich auch getötet wurde. Er aber trotzdem beschließt, halt nicht irgendwie Rache zu nehmen oder der Sache auf den Grund zu gehen oder die Computer auszuschalten, sondern an die Erdoberfläche zu kommen, um dort alleine dann weiterzuleben.
Mhm. Ja. Also in einer Biografie über George Lucas habe ich sehr ausführlich über den Film gelesen, über die Dreharbeiten, durchaus strapaziös und viel kleinere Besetzung natürlich als zum Beispiel American Graffiti und technische Schwierigkeiten. Aber da zeigte sich natürlich schon der spätere Bastler und Innovator, der Disruptionskünstler.
Ja, gut. Machen wir weiter mit einem Arne-Film, nämlich den Anderson Tapes. Erstmal Musik. Ja, Mensch, Arne, was ist für ein Film? Wir sehen John Connery zum ersten Mal ohne sein Toupet, ihm war so alles egal. Das Interessante ist, das ist dasselbe Jahr, in dem auch Diamantenfieber ins Kino gekommen ist, also ein James-Bond-Film. Mhm. Und ich finde aber, dies ist
eigentlich
die Rolle
der letzte, also sollte der letzte.
Genau, Bond genau. Sein. Ja, aber ich finde, das ist eine Rolle, diese Rolle in Anderson Tapes, in dem er sehr, sehr viel gelöster wirkt. Es macht ihm das wirklich Spaß und ich finde auch, dass er so spielt, wie wir ihn danach nie mehr gesehen haben. Also er ist im Grunde genommen ist es ein moderner George Clooney mit seiner Einbrecherbande. Ein Vorgänger, nicht ein moderner George Clooney, sondern er spielt den so modern, wie den heutzutage Ocean's 11 Clooney machen würde von heute, um mit der Bande dann einzubrechen. Finde ich gut. Finde ihn überzeugend in dem Film.
Ja, es ist ein Heist-Film von Sidney Lumet. Manche sagen Lumet, aber er selbst hat, nannte sich, glaube ich, Lumet. Der später noch, also er war schon sehr berühmt, er hat die 12 Geschworenen gemacht, Ende der 50er Jahre, kam vom Fernsehen, hat auch gute, wenn auch nicht sehr spektakuläre Filme in den 60er Jahren gemacht. Nun also wollte Sean Connery gern mit ihm arbeiten, hat auch später noch einen sehr brutalen Film um einen Polizisten in England mit Lumet gedreht. Anderson Tapes, merkwürdigerweise Anderson Clan in der deutschen, der deutsche Titel. Anderson Tapes nach einem Roman gedreht, spielt in New York City in Manhattan, wo Sean Connery als, wie sagt man, schwerer Junge aus dem Gefängnis kommt, weil eine Freundin einzieht und dann plant mit einigen Freunden, darunter der Schauspieler Martin Balsam, den gesamten Wohnblock auszurauben. Also nicht bloß eine Wohnung in dem Gebäude, sondern alle Apartments. Und Diane Cannon spielt eine Hauptrolle. Nun, und dieses Haus wird sehr präzise überwacht mit Kameras, mit Bewegungsmeldern und dergleichen. Das ist also eine ganz schwere Sache, dieses System zu überwinden. Das macht natürlich den Reiz des Films aus. Schließlich ist es so, dass die Einbrecher und Räuber von unten nach oben durch das Haus gehen und in jeder Etage die Wohnungsbesitzer, so sie anwesend sind, überwältigen und die nach oben treiben, also immer höher ins Hochhaus. Vielleicht später Vorbild für den Film Flammendes Inferno mit Paul Newman und Steve McQueen. Naja, aber der Film ist also elegant und leichthändig inszeniert, wie man das von Lumet kennt und wie man es später noch gesehen hat in Hundstage mit Al Pacino und Network.
Vor allem das Überwachungsthema ist ja auch relativ modern geworden. Dadurch ist es eigentlich eher so ein Peculiar-Thema oder Pollack-Thema gewesen, wie man generell schafft, mit Verwanzung oder mit Überwachung Menschen halt dazu zu bringen, sie zu verraten. Ne? Ist ja eigentlich für 71 schon ein modernes Thema gewesen. Ne?
Einerseits ein Heist- oder Einbruchsfilm und andererseits schon auch Paranoia zu Beginn der 70er Jahre.
Ja. Okay. So, dann mache ich weiter. Ich muss mal überlegen, wer hat eigentlich den Score zu Get Carter gemacht? Muss ich mal gucken. Ich suche das mir eben raus, aber wir spielen auf jeden Fall schon mal
Quincy
Musik
Jones,
an.
Quincy Jones hat die Anderson Tapes, die Musik zu Anderson Tapes gemacht.
Aha, ist interessant, das wusste ich gar nicht. Gut, aber das werden wir wahrscheinlich sowieso eingespielt haben, denn die Musik müssen wir noch raussuchen. Also, Get Carter, der auf Deutsch den unterhaltsamen, das ist der Remake-Titel von Get Carter, heißt Die Wahrheit tut weh. Ich weiß gar nicht, wer den, ja, das ist aber vom Remake nur der Titel, ne? Wie man Get Carter auf Deutsch dann genannt hat, weiß ich, wir nennen ihn einfach Get Carter, weil der Titel einfach viel besser. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir diesen Film ausgesucht, weil ich irgendwie dachte, ey, der gehört irgendwie zum Jahr 71 dazu. Ich kannte ihn vorher gar nicht. Ich weiß, es ist ja weltbekanntes in verschiedenen Umfragen, Rankings britischer Filminstitute führte immer Platz 1 an. Viele nennen den als den oder bezeichnen ihn als den besten britischen Film mit Michael Caine in der Hauptrolle. Ich habe mich ehrlich gesagt sehr, sehr schwer getan, diesen Film zu gucken. Ich kann genau nachvollziehen, warum Regisseure wie Guy Ritchie oder Danny Boyle diese Art Filme zu drehen, den brutalen Ermittler oder den brutalen Verbrecher oder die Licht- und Schattenseiten im Verhältnis zwischen Cops und Criminals zum Vorbild zu nehmen und dann solche Filme zu drehen. Aber ich konnte mir nicht helfen. Ich kam mit dem Film irgendwie nicht zurecht. Mir hat auch Michael Caine irgendwie nicht gefallen. Er ist natürlich der Anti-Held, überschreitet allerdings oft die Grenze zum Schurken. Also er schläft mit Frauen, damit sie nicht reden. Damit sie mit ihm reden. Okay, kann man sagen, das ist mal irgendwie eine Ermittlungsmethode.
Kennt man aber einen Agenten, der das ähnlich gemacht hat.
Ja, ja. Auf den Agenten wollte ich gerade zu sprechen kommen, denn Michael Caine ist auch ein Mann, der Frauen schlägt und ich dachte, das macht eigentlich nur Bond. Er will seinen Bruder rächen. Sein Bruder wurde umgebracht, er sagt sich jetzt halt irgendwie, okay, es wird jetzt sozusagen Revenge. Ich räche meinen Bruder und bringe stattdessen die eigentlichen Kriminellen. Und er will seinen Bruder rächen, aber den ganzen Film regt er sich eigentlich nur über Frauen auf, wirkt diese Frauen und schlägt diese Frauen. So, dann betrachtet er ein Porno. Es ist so ein Film, der auch im pornografischen Milieu spielt, mit den drei Frauen, die ihm am meisten bedeuten. Er sieht dann einen Porno, wie die Gruppensex haben. Er kriegt dann ganz theatralisch Tränen in den Augen und beschließt, okay, das geht so nicht. Die Frauen dürfen mich nicht betrügen. Was macht er? Er besucht eine dieser Frauen, die mit der Zigarette in der Badewanne liegt und sagt zu ihr, I want to give you an Oscar für deine Darstellung. Das ist ja wirklich Oscar-reif. Danach gibt es auch Remy Demi in der Badewanne. Und ich kann mir nicht helfen. Ich bleibe bei dem auch, was ich bei Donald Sutherland in der 1970er Folge von MASH gesagt habe. Manche Schauspieler sind so unangenehm aufgenommen oder sehen so komisch aus, dass ich mir die einfach gar nicht angucken darf. Ich finde, dass Michael Caine, den viele ja als den bestaussehendsten, gerade nach Alfie, bestaussehendsten britischen Schauspieler aller Zeiten bezeichnet haben, der sieht in dem Film ein bisschen aus wie so eine Oma. Also der sieht irgendwie so ein bisschen aus oder wie so ein Derek, der so Mozart-Locken im Gesicht trägt. Ich kann mir nicht helfen, ich konnte mir den einfach nicht angucken. Was man bei Michael Caine natürlich noch dazu sagen muss, es wurde ja immer über ihn gesagt, als großes Lob, er ist ja Schauspieler und da habe ich drauf geachtet. Er versucht tatsächlich nicht zu blinzeln während des gesamten Films, das hat Anthony Hopkins von ihm übernommen und ich glaube, das gelingt ihm auch.
Ja, das allemal. Naja, er ist natürlich er war damals schon eine Art Cockney-Gott in England. Später ja verewigt, ich glaube 13 Jahre später von Madness in dem Lied Michael Caine. My name is Michael Caine. Und also spätestens seit Elfie war hochberühmt und beliebt in England. Das ist natürlich so eine englische Tweet-Version von Bond. Und ein ganz anderer, weniger eleganter Typus. Ne? Also Cockney sagt es ja schon, er musste sich in Cockney-Akzent sogar mühselig fürs Theater in den Anfängen, Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er abgewöhnen und ordentliches Englisch lernen. Ne? Aber das war ja immer noch in ihm und diese Rollen, Elfie hier auch, in diesem Film, wie auch später in den 70er Jahren, das waren alles so bodenständige Tweed-Sakko-Träger mit diesen Flecken am Ellenbogen.
Der Film ist
stimmt
ja von...
Stimmt jetzt vielleicht gar nicht.
Doch, doch.
Muss man nochmal nachschauen.
Ja.
Oder gefühlt hat er die Flecken am Ellenbogen des Sackos.
Das ist übrigens das Filmdebüt gewesen von Mike Hodges, ne, den wir später noch kennenlernen würden über Flash Gordon. Das ist schon interessant. Das ist ja ein Film, der sozusagen überhaupt nicht so aussieht wie ein
ja, also als,
man kann die beiden gar nicht, man kann die beiden überhaupt nicht in Erinnerung bringen.
Ich weiß auch nicht, was Hodges in den 70er Jahren, in den weiteren 70er Jahren gemacht hat, bis Flash Gordon.
Eigentlich müsste er ja viel, ich glaube, er hat den zweiten Teil vom Omen gemacht, der auch ganz gut war, fand ich. Aber das ist eher so ein Gun for Hire gewesen, so kommt mir das vor, weil die Filme haben stilistisch alle überhaupt keinen Zusammenhang. Hm. Der war, glaube ich, nicht auf einer Mission, so wirkte das auf jeden Fall nicht. Nee,
das glaube ich auch, also später nicht mehr sehr auffällig geworden. Naja, nach Flash Gordon war es aber wahrscheinlich auch schwer, noch Aufträge zu bekommen.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, warum der Film ein Vorbild gewesen ist. Ne? Gruppensex, Telefonsex hat er dann auch, also mit Britt Eklund in dem Film, der auch sehr erotisch inszeniert ist. Das ist im Grunde genommen ein neumodischer Film, den man halt der 30 Jahre vor Boyle und Guy Ritchie gekommen ist. Ich kann das schon nachvollziehen. Ja. Ich mochte einfach nur Michael Caine nicht ansehen. Ich kann mir nicht helfen. Naja.
Auch nicht einer meiner Lieblingsfilme, anders als man vielleicht erwarten könnte. Aber ist natürlich ein bedeutender britischer Film. Die Regisseure, die du nennst, da ist es natürlich, versteht sich, dass Danny Boyle und Ritchie den Film lieben. Aber es gibt noch große andere englische Filme von David Lean, über die wir auch demnächst sprechen.
So,
über alle Filme von David Lean.
Ja, sehr gerne. Jetzt machen wir erstmal weiter. Dein Score von Lalo Schifrin wieder. Los geht's. Und das war aus The Beguiled. Das ist der zweite Film, den Don Siegel in jenem Jahr gedreht hat. In der 71.1-Folge haben wir uns ja schon über Dirty Harry unterhalten. Diesmal wieder mit Clint Eastwood. Also ich bin sehr froh, dass du den ausgesucht hast, Arne. Ich muss sagen, sein Charmeur wie hier hat Clint Eastwood danach wahrscheinlich nie wieder gespielt. Es gab viel Diskussion darüber, ob es eine misogyne Darstellung gewesen ist, also was Clint Eastwood da als verletzter Soldat mit den vielen Frauen macht, ob es ein südstaatenfeindlicher Film sein könnte. Das hat mich gar nicht so interessiert. Das Einzige, was ich ein bisschen billig finde, ist, wie sie ihn am Ende kriegen, indem sie ihm die vergiftete Pilzpfanne vorsetzen.
Ja, jetzt hast du sozusagen das von hinten aufgerollt.
Ja.
Clint Eastwood spielt einen Nordstaatensoldaten, ein Unionssoldaten, der in den Südstaaten, also im Feindesgebiet, in ein Mädchenpensionat flieht oder sich dort einnistet. In interessanter Weise verliebt sich in eine 17-Jährige, aber auch die Aufseherin, die Oberin, ist an ihm interessiert und man ist nicht Mann, sondern Die jungen Frauen sind aufeinander eifersüchtig und die ältere Frau ist eifersüchtig. Also mittlerweile wird der Film anders gedeutet als damals. Man weiß nicht, wie man ihn damals gedeutet hat. Das ist sozusagen die Western-Version eines Hippie-Films oder die Hippie-Version eines Western. Melancholischer und langsamer Film, wunderschön fotografiert von Don Siegel, der dritte Film, den Don Siegel und Eastwood gemeinsam gemacht haben. Und führte dann schließlich auch zur ersten Regiearbeit Eastwoods, der bei Siegel gelernt hat. Und wir erleben hier einen anderen, einen poetischen. Es gab kürzlich eine Dokumentation bei Arte, empfehlenswert, über Clint Eastwood. Und da sagen eigentlich alle Befragten, das ist der wahre Clint Eastwood. Und da sehen wir die Poesie und sein Unterspielen. Ja, Man deutet das heute sicher anders als damals, aber der Film ist sehr gut gemacht, ist auch nach einem zeitgenössischen Roman inszeniert, oder das Drehbuch nach einem zeitgenössischen Roman. Albert Malz, der, glaube ich, an Bond-Drehbüchern beteiligt war, hat das geschrieben.
Ja, warum hat denn Clint Eastwood danach nie wieder solche Rollen gemacht?
Naja,
die ihm nicht angeboten,
also Honky Tonk Man ist etwas ähnlich. Also Honky Tonk Man, kein Erfolg, 1980, glaube ich, oder 81. Das war schon der Versuch, noch einmal einen so poetischen Film zu machen.
Es gibt aber keine... Ja, Entschuldigung. Es gibt keine... Ja, nee, erzähl. Mach du.
Er hat so viele Filme mittlerweile inszeniert, dass ich mich da nicht festlegen würde, ob er das nicht mehr versucht hat oder ob es nicht vergleichbare Filme gibt. Ich glaube, wie heißt der... Das Muli, der Kurier, das ist auch eigentlich so ein Film. Da ist er aber natürlich viel, viel, viel älter. Aber soweit ich weiß, hat er noch etwas bei der, geht er zur Botanikmesse, um noch die alte Flamme wiederzufinden.
Ah, ich fand es halt einfach nur mutig, dass dieser Film überhaupt keine Identifikationsfigur bietet. Man ist über Clint Eastwood auch nicht wirklich im Klaren, ob man ihn mögen soll oder nicht, weil er spielt natürlich mit den Frauen. Auf der anderen Seite ist er auch ein Opfer, ihm wird ja auch das Bein abgenommen. Und diese Frauen haben ja auch Intrigen. Und er endet ja auch nicht auf einer positiven Note, nur dass diese überlebenden Frauen vielleicht noch ein bisschen enger zusammenrücken.
Ja, na, der Film ist ein wirklich vergiftetes Ende. Übrigens, wer sich an Paul Thomas Andersons der Seidene, wie heißt der?
Phantom Thread.
Seidenfaden?
Ja, ich weiß nicht, ob es der Seidenfaden ist, aber du meinst ja den, wo er den Nähermeister spielt.
Genau.
Ne? Den Vicky Krebs.
Ja. Und das Ende ist vergleichbar. Also Daniel Day-Lewis wird ja von der Frau am Ende vergiftet und er weiß es wahrscheinlich sogar. Und ist es trotzdem. Und hier Eastwood die Pilze und da dann eine der Frauen das Pilzgericht auch noch essen, muss dann die Oberen sagen, halt, das ist vergiftet. Aber Eastwood wird nicht gerettet.
Okay, weiter geht's. Musik von Wendy Carlos, A Clockwork Orange. Ja, mein drittliebster Film von Kubrick nach Barry Lyndon und 2001. Trotzdem ein großartiger Film. Ursprünglich stand ja sogar zur Debatte, ob man die Rolling Stones engagieren sollte als diese Juice-Truppe von Alex. Aber die ließen sich nicht engagieren. Ist auch ganz gut so. Das war nach If, oder beziehungsweise Kubrick hatte zuerst Lindsay Andersons If gesehen und dann erkannt, dass Malcolm McDowell eine Top-Besetzung wäre für die Rolle dieses geistesverwirrten Mannes. Interessant ist, das ist mir beim Wiederangucken aufgefallen, ich kann mir vorstellen, dass Kubricks Lust daran, 100 Takes pro, also man sagt ja übertrieben gesagt, 100 Takes, also sehr, sehr viele Einstellungen zu machen, bis die nach seiner Ansicht nach richtige Einstellung gesessen hat, dass ihm wahrscheinlich das nie mehr Spaß gemacht haben wird, als bei den unzähligen Nacktszenen, die in diesem Film zu sehen sind, leider auch Gewaltnacktszenen, die zu sehen sind. Ich möchte mir da gar nicht vorstellen, wie Kubrick besessen daran gearbeitet hat, dort diese Vergewaltigungsfantasien umzusetzen. Andererseits gibt es auch wirklich sehr, sehr gute hundertste Takes. Man sieht zum Beispiel auch, wie einer von den Kumpels von Alex einen sehr, sehr gezielten Schuss mit dem Kö am Billardtisch einlocht. Das muss man wahrscheinlich auch erstmal drehen, solange die Gesamtbilder oder die Gesamt... soll man sagen, also das Gesamtarrangement der Szene halt irgendwie aufgebaut ist. In diesem Film sieht man ein sehr, sehr dunkles England, ein dystopisches England. Man sieht das England auch tatsächlich sehr oft bei Nacht, das ländliche England sehr oft bei Nacht, sodass es sozusagen für Kubrick auch sehr einfach gewesen ist, die Zukunftsvision von diesen Bauten, die ansonsten brutalistisch arrangiert sind, überhaupt zu zeigen. Es ist so, Wo habe ich mir das hier notiert? Warte mal. Also dieser Alex, ne? Der lebt in einem Haushalt mit Eltern, die sich nicht für ihn interessieren. Nun kann man sagen, dass das auch ein Grund dafür sein kann. Ich weiß nicht, wie das Anthony Burgess in seiner Romanvorlage gedacht hat. Ich hab die Romanvorlage leider bis heute nicht gelesen. Aber die scheint sich nicht wirklich für ihren Sohn zu interessieren. Also er hat Sexgemälde an der Wand, das ist denen egal. Nun kann man sagen, ist das vielleicht ein Grund, warum jemand wie Alex so wird, wie er ist? Es kommt ein Sozialarbeiter zu ihnen zu Besuch, der packt ihn erstmal an den Eiern und drückt zu. Also sozusagen auch diese Leute sind korrupt. Ist das der Grund, warum die Jugend so wird? Das wird natürlich damit ein bisschen transportiert, wobei man Kubrick zugutehalten muss, dass es ihm nie darum geht, einen Aufklärungsfilm zu machen, sondern einen stilistischen Film. Das Setdesign ist sehr, sehr gut. Man sieht selten die Straßen. Es wird also auch relativ billig gewesen sein, dieses England zu inszenieren. Meistens geschlossene Räume, Space-Age-Einrichtungsgegenstände hier, dort mal eine Mülltüte und so weiter. Was mich wirklich interessiert hat, oder was ich sozusagen mit am interessantesten finde, sind zwei Sachen. Zum einen bei dieser Vergewaltigungsszene, das ist dramaturgisch gut gemacht, als er am Ende zurückkehrt zu diesem alten Herrn, den er in den Rollstuhl befördert hat, der übrigens getragen wird von David Prowse, der später Darth Vader spielen sollte, als Alex dann wieder anfängt, sein Singing in the Rain zu singen. Und dieser alte Mann, der ein bisschen Ähnlichkeit hat mit Thomas Bernhard, wie er dann sofort sich zurückerinnert darüber, wie er in den Rollstuhl gelandet ist, dass seine Frau sich danach umgebracht hat. Das alles funktioniert ohne jede Art von Rückblende. Man hört nur dieses Lied, man sieht aber keine alten Szenenbilder aus dem Moment davor, so wie andere Regisseure das tun würden. Kubrick vertraut darauf, dass dieses Lied Singing in the Rain stark genug ist, um uns und den alten Mann im Rollstuhl sofort wieder an diesen alten Moment zurückzuerinnern. Was ich allerdings fast noch ein bisschen interessanter finde, ist die Art der Konditionierung. Dass man Alex in diesen Stuhl setzt, seine Augenlider festzurrt. Man hat ja auch Malcolm McDowell damals, also tatsächlich dieser Prozedur unterzogen, halt die Augenlider so festzuzurren. Diese Augenszene, die gab es danach nie wieder. Das ist wahrscheinlich eines der ikonischen Bilder, die überhaupt von diesem Film übrig geblieben sind. Und diese Konditionierung, das war damals Anfang der 70er Jahre im Grunde genommen out. Also was in war, war die Psychoanalyse, alle gingen zur Psychoanalyse. Was auch in war, war die Antipsychiatrie, also sozusagen psychotherapeutische Methoden zu verdammen. Und man könnte darüber streiten, ob, weil die Konditionierung eine Behandlungsmethode gewesen ist, an die niemand mehr geglaubt hat, ob dieser Alex vielleicht deshalb nach seinem Suizidversuch auch wieder zum Psychopathen wird, weil Konditionierung im Grunde genommen nie funktionieren kann. Deswegen muss Konditionierung dort auch mit seinen Würgereflexen irgendwann schieflaufen, weil das einfach keine gute Behandlungsmethode sein kann.
Also Burgess' Roman war natürlich einige Jahre vorher erschienen. Ich weiß nicht genau wann. Anfang, Mitte der 60er Jahre. Und das scheint mir in dem Roman etwas primitivistische Vorstellung von Psychologie zu sein. Konditioniert wird Alex ja unter anderem mit Massenaufmärschen von Nazis und anderen Gräuel und Reden von Adolf Hitlers. Und das wird immer so gern genommen als Ausgeburt des Bösen. Aber ob diese Folter mit diesen Bildern oder die Imprägnierung mit diesen Bildern Alex dauerhaft zu besseren Menschen macht oder jedenfalls diszipliniert, das bezweifelt man doch sehr, während man das sieht. Ich hab übrigens den Roman gelesen, fand es auch dort nicht überzeugend. Die Kunstsprache war das Entscheidende bei Anthony Burgess' Buch und ich finde auch in dem Film. Die Gewaltdarstellungen sind natürlich scheußlich und Kubrick hat eben nicht darauf verzichtet, das muss natürlich gezeigt werden. Aber es gibt auch schrecklich brutale Szenen, da Menschen zusammengeschlagen werden. Ich erinnere mich an einen Stadtstreicher in einem Graben, der mit dem Stock geprügelt wird. Ja, oder mit dem Baseballschläger, nicht mit dem Stock, sondern mit dem Baseballschläger von Alex. Also mich hat der Film erschüttert. Ich war immerhin schon 17 Jahre alt, als ich den Film gesehen habe. Wurde in den 80er Jahren noch einmal aufgeführt. Und ich ahnte vorher nicht, was mich erwartet, obwohl ich schon Filmbücher über Kubrick gelesen hatte.
Ich finde es ja immer interessant, den Retrofuturismus zu sehen, also die Moloko Bar und den Schallplattenladen. Das ist immer, schön. Also ich finde das auch mehr als niedlich. Also gerade, weil man ja sagen kann, okay, man hat damit natürlich schon Space Age und 68 vereint, mit dem, wie man sich die Zukunft vorstellt. Aber diese Art von Zukunftsgestaltung, ich kann schon nachvollziehen, warum heutige Filmemacher sich das eigentlich kaum noch wirklich trauen, architektonisch so viel zu zeigen. Also heutige Zukunftsdarstellungen laufen ja vor allen Dingen über veränderte Technik, aber selten über Architektur. Das traut sich irgendwie niemand mehr zu, wahrscheinlich, weil man weiß, dass die Zukunft dann doch nicht so aussehen wird wie Clockwork Orange.
Ja, man hat natürlich Star Wars, Star Trek, man hat alle möglichen Ableger heute, man hat jede Art von Zukunft schon imaginiert. Mittlerweile glaubt man ja auch gar nicht mehr an eine Zukunft, jedenfalls nicht über 50 Jahre hinaus oder sagen wir bis Ende des Jahrhunderts. Ne? Dann gibt es Dystopien, denken wir an Leave the World Behind gerade zu sehen, darüber haben wir kürzlich gesprochen. Es gibt keine Zukunftsvisionen, sondern es gibt eher Endzeit- und Weltuntergangsszenarien, was es aber in den 80er Jahren ja auch schon gab. Ne? Und dann ist noch etwas anderes. Es werden immerzu die 70er Jahre nachgestellt, mehr noch als die 50er Jahre auch. Aber jetzt werden immerzu die 70er Jahre, vor allem im amerikanischen Kino, nachgestellt. Aber in jeder Art von Kino oder Fernsehserie sehen wir die 70er Jahre nachgestellt, angeklebte oder gewachsene Koteletten und orangefarbene Jackets und so weiter. Aber wir sprechen ja auch gerade über die 70er Jahre.
Aber ist das nicht lustig, gerade das Soundtrack von Wendy Carlos, also diese Synthesizer-Version von klassischen Stücken. Klar, hat Kubrick das deshalb auch ausgesucht, weil halt Alex auch jemand ist, der halt Beethoven halt liebt. Aber im Grunde genommen gibt es ja wenig, was weniger futuristisch ist, als klassische Musik mit futuristischen Instrumenten nachzuspielen. So würde heute niemand ja mehr die Zukunft gestalten. Ne? Das ist ja ein Irre.
Ja, das ist auch bei Anthony Burgess etwas grell gemacht, dass es ausgerechnet da ist. Er wollte diesen Bombast. Ne? Das ist auch für Kubrick nicht ganz untypisch, muss man sagen. Das hat ihm auch so wohl sehr daran gefallen. Ne? Mhm. Ja, man denke an Also sprach Zarathustra bei Space Odyssey.
Ja, so, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Lied und einem Film, den Arne vorstellt, Isaac Hayes, Shaft. Ja, also es ist ja ein Titelsong, der gleich alles vorstellt. Man lernt den Menschen komplett kennen, man weiß sofort, wer das ist. Aber warum ist eigentlich Richard Roundtree danach keine Karriere gelungen? Woran liegt's?
Ja, man weiß es nicht so genau. Also das sogenannte Blaxploitation, das ist schwer zu sprechen, Blaxploitation-Kino, hat es ihm wohl nicht erlaubt. Also natürlich großer Held von Quentin Tarantino, der Film sowieso. Wobei Tarantino hat ihn, glaube ich, nicht erwähnt und nicht beschrieben in seinem Cinema Speculation. Aber es gibt auch keine Speculation über Shaft, denn tatsächlich liegt alles in dem Song von Isaac Hayes. Die Figur Richard Roundtree, heute sagt man ja ikonisch, und war aber auch damals, war eigentlich sofort bei jedermann, sagen wir mal, bei den Leuten, die sich auskannten und die solche Filme gesehen haben. War unvergesslich. Ne? Also es gibt ja auch so einen Zusammenschnitt, also der Song als Video, obwohl es eigentlich keine Videos gab, oder eine Art Trailer. Und da sieht man Roundtree durch die Straßen gehen. Im Wesentlichen geht es darum, dass er gegen Gangster antritt und dass es am Ende zu einer großen, West Westside-Story-artigen Auseinandersetzung kommt oder zu einem Showdown.
Ich finde ja, dass Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Nee, sag du ruhig, du bist dran.
Ich wollte nur anfügen, er bewegt sich natürlich in Harlem, aber sein Polizeirevier ist gar nicht in Harlem, sondern ich glaube sogar in Manhattan.
Mhm. Ich wollte nur sagen, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass ich finde, diese Paarung zwischen den afroamerikanischen Gangstern, die sich mit der Mafia anlegen, das ist, ich finde das wirklich interessant, dass so ein Mash-up ist das irgendwie. Also Italien gegen die Afroamerikaner, das ist so wie King Kong gegen Godzilla für mich.
Ja.
Das gibt's einen, gab's ja vorher noch nicht, ne?
Ich glaube nicht, nein. Ja, und das zu einer Zeit, also da wurde ja der Pate gerade gemacht und diese Art von Genrefilm war nicht sehr beliebt. Es gibt mit Kirk Douglas von 1968 einen Film, da wurde nicht zum ersten Mal ein Mafioso gezeigt, aber da doch so eine patenähnliche Figur, kann man sagen. Douglas war wahrscheinlich nicht die richtige Besetzung dafür. Hatte auch einen durchaus anderen europäischen Hintergrund.
Mhm. Jo, wollen wir weitermachen? Wir haben noch zwei Filme haben wir noch.
Mhm.
Ich bin jetzt erstmal dran mit einem Film, vor dem wir uns beide so ein bisschen gegrault haben, nämlich Straw Dogs. Wer Gewalt sieht von Sam Peckinpah. Musik. Also ich finde ja, Dustin Hoffman ist tatsächlich in diesem Film so ein bisschen sowas wie so ein Opfer. Und er spielt so einen Mathematiker, der mit seiner Frau aus den USA nach England zieht. Und seine Frau, also er macht da schön an der Mathe-Tafel noch seine ganzen Gleichungen und Formel. Seine Frau ärgert ihn, indem sie da einfach so ein paar Minusstriche mit hinzu daddelt und so. Also man im Grunde genommen stellt man, was für Peckinpah jetzt nicht unbedingt nicht zu erwarten gewesen, sondern tatsächlich zu erwarten gewesen ist, stellt die Frau tatsächlich so ein bisschen wie so ein etwas doofes Sexobjekt halt irgendwie da. Ne? Sie provoziert die Bauarbeiter, die dort auf dem Land leben, indem sie sich tatsächlich oben ohne auch im Fenster präsentiert. Also sie wird als Frau auch dargestellt, die ihr Unglück ein wenig auch mit provoziert hat. Ja, also unabhängig davon, dass es sehr, sehr, sehr schlimm ist, was mit ihr passiert, denn sie wird nämlich vergewaltigt. So, Dustin Hoffman beschließt, das sind meine Notizen, muss man machen, beschließt daraufhin halt Rache zu nehmen an diesen Menschen. Und, wollte extra hier was ablesen, sind meine Notizen jetzt ein bisschen weg. Genau, beschließt an den Rache zu nehmen. Und ich habe mich bei Peckinpah die ganze Zeit gefragt, also glaubt er jetzt nicht nur, dass Frauen dieses Schicksal verdient hätten, sondern glaubt auch, dass die Engländer so ein bisschen dumm sind. Weil das sind so ein bisschen so Landatzen, die sich also dann von dem ansonsten sehr schwächlichen Dustin Hoffman halt nach Strich und Faden am Ende vorführen lassen. Seine Frau verrät ihm übrigens nicht, dass sie vergewaltigt wurde. Und trotzdem beschließt er halt für die ganze Sache dann Rache zu nehmen.
Ja, man weiß nicht, ob er das ahnt oder oder weiß oder also ich glaubte, dass er das wohl wusste und natürlich ist es eine Art kontrollierter Amoklauf, das gibt es natürlich nicht, aber es ist ein unglaublicher Zorn und entfesselt die Gewalt in diesem vollkommen friedfertigen Mann, der natürlich auch absichtlich als so schwächlich mit Rundbrille gezeigt wird. Ich will nicht spekulieren über die Natur seiner Frau in dem Film. Das zählt zum Unangenehmsten, finde ich, wie diese Frau gezeigt wird. Und man sagt da immer spekulativ, ne? Aber jeder Film ist natürlich spekulativ und jedes Buch ist spekulativ. Nur hier finde ich diese Spekulation eine widerliche und die Gewalt so schlimm wie auch bei Peckinpah selten. Und ich sehe auch weder eine Lehre noch irgendetwas, was man bei Kubrick sagen könnte, naja, ist vielleicht eine etwas primitive oder vulgäre Vorstellung von Erziehungsmaßnahmen. Aber hier haben wir Selbstjustiz, hier haben wir Lynchmob, hier haben wir lüsterne, ich weiß nicht, ob Arbeiter, Landarbeiter, du hast Bauarbeiter gesagt, ist aber ja, spielt aber ja nicht in der Gegenwart, glaube ich.
Doch, der sollte, glaube ich, schon, sollte, glaube ich, schon in der Gegenwart von 71 spielen. Doch. Aber andererseits wird, glaube ich, das Jahr auch nie wirklich genannt.
Also ich bin mir nicht sicher.
Ich
habe den Film vor Jahren zum ersten und letzten Mal gesehen und mir kommt es so vor, als wäre das so eine rückwärtsgewandte Welt oder einfach in Vergangenheit.
Ja,
es ist also, weil das Gewehr, glaube ich, aber gut, das kann natürlich sein, dass man da auf dem Land noch eine alte Schrotflinte hat oder womit Dustin Hoffman da am Fenster steht und durch das Gebäude geht und sein Haus verteidigt. Ne? Das ist natürlich die Verteidigung des Hauses, die Verteidigung der Familie. Das ist natürlich auch ein problematisches Motiv in dem Film.
Du hast natürlich recht, was überhaupt nicht richtig erkennbar ist, ist die Positionierung Peckinpahs zur Figur von Dustin Hoffman. Also mir ist überhaupt nicht klar, ob er ihn mag oder nicht, ob das in Ordnung ist, dass der Mathematiker, der einfach nur seine Ruhe haben will, am Ende seine Ruhe mit dem Gewehr auch verteidigt. Er verteidigt ja auch, im Grunde genommen, soll er seine Frau ja auch verteidigen, die vergewaltigt wurde, aber er weiß ja nicht, dass sie vergewaltigt wurde. Im Endeffekt verteidigt er am Ende ja vor allen Dingen den Mann mit der geistigen Behinderung, gespielt, der von David Warner, glaube ich, den auch im Omen gesehen hat, der auch des Mordes dann verdächtig wird. Also er soll moralisch gesehen für das Richtige eintreten. Er tritt aber nicht nur für die Sachen ein, die passiert sind, nämlich diese Vergewaltigung, und schießt dann halt im wahrsten Sinne des Wortes auch übers Ziel hinaus. Mir ist überhaupt nicht klar, was er sich von Dustin Hoffman da vorgestellt hat.
Ja, er hätte möglicherweise gesagt, wenn er überhaupt was dazu gesagt hätte, es ist eine ambivalente Figur. Ne? Vielleicht hat er auch gar nicht drüber nachgedacht. Ich weiß noch nicht, was ihn daran fasziniert hat. Also natürlich Gewalt, Schusswaffen, Zeitlupen. Ein Jahr später kam The Getaway. Übrigens da auch ein ähnlich misogynes Motiv wie Ellie McGraw und dann eine weitere Frau in dem Film dargestellt werden und wie die Männer, die Entführer, dargestellt werden. Ne? Also Peckinpah hätte wahrscheinlich gesagt, das ist das Antlitz der Männer und das andere ist das Antlitz der Frauen. Ne? Also man findet kaum hässlichere Porträts von Menschen als im Film von Peckinpah.
Okay, in dem Sinne zum letzten Film des heutigen Tags, einem der größeren Filme des Jahres 71, William Friedkin, The French Connection, Brennpunkt Brooklyn, mit Musik von Don Ellis. Ja, da sagt Gene Hackman ziemlich bald am Anfang zu Roy Scheider, ich will ihn verprügeln, ich will es einfach. Und das gefällt mir so in diesem Film, dass viele der Motivationen halt im Unklaren bleiben, dass man diese Art von Polizisten, wie die dort dargestellt werden, wie rassistisch die sind, wie sexistisch die sind, dass die im Grunde genommen eher die Muster erfüllen des sogenannten Golden Age des Fernsehens, wie man es eigentlich seit den Nullerjahren bei den Sopranos eigentlich auch hat, dass man hier so good bad guys im Grunde genommen sieht. Ne? Also Gene Hackman ist wirklich sehr, sehr ausfallend, sagt zu einer schwarzen Frau, geht doch nichts über eine gepflegte Perücke. Bevor ich dir das Wort überlasse, ich finde noch viel besser als diese vielgerühmte Verfolgungsjagd, in der Gene Hackman mit dem Auto einer U-Bahn hinterherwetzt, finde ich diese U-Bahn-Tricks, mit denen man so schnell ein- und aussteigt, um den Verfolger abzuschütteln und dann doch wieder schnell einsteigt und dann vor Wut gegen die Scheibe haut, wo dann der andere aus dem Innenbereich der U-Bahn rausguckt. Das sind so Rollenmodell-Situationen, die erst viel, viel später zum Tragen gekommen sind. Und man darf nicht vergessen, dieses berühmte Plakat, mit dem Mann, der den Schuss in den Rücken bekommt, was ja sozusagen den Ausgang der Szene schon verrät, das ist sehr, sehr berühmt geworden, obwohl man groß im Bild eben nicht Gene Hackman sieht, sondern den eigentlichen Mörder, der den gerechten Strafschuss in den Rücken bekommt und Gene Hackman nur klein unten Bild. Das ist das Besondere an dem Plakat, dass es kein Gene Hackman-Plakat ist, sondern das eines Nebendarstellers.
Hm. Ja, aber das ist natürlich ein Straßenfilm in jeder Hinsicht und Hackman spricht nicht nur die Sprache der Straßen und er ist jetzt schon, war damals dann kein alter Schauspieler, aber war Ende 30, würde ich sagen, war ja einige Jahre vorher erst bekannt geworden bei Warren Beatty oder mit Warren Beatty in sag schnell, Herr Bonnie und Clyde. Dieser Mann, Popeye Doyle, trägt einen flachen Hut und der muss immer sehr, sehr lange im Kalten stehen, auf Straßen, in Autos kauern, sich am Café wärmen, mit oder ohne Roy Scheider. Die beiden wechseln sich ab und sie müssen Autos durchsuchen und sie müssen sich vor allem in Bars prügeln, müssen Leute verhaften, sie müssen... Und sie springen rüde mit den Leuten um, weil die Leute dann auch mit ihnen rüde umspringen. Ne? Und wenn er so in eine Bar geht und jemanden die Drogen aus der Jacke schütteln will, dann muss er den anpacken. Und diese Methoden mögen so gewesen sein, mögen nicht so gewesen sein. Wenn nicht, wurde hier jedenfalls der hartgesottene Cop, also Zivilcop gezeigt, wie man ihn wahrscheinlich in dieser Konsequenz nicht kannte, weil im Kino amerikanischen Kino der 60er Jahre das kaum denkbar gewesen wäre. William Friedkin, der vorher Dokumentarfilmer war, der in Chicago angefangen hatte, ein sehr renommierter Dokumentarfilmer schon Mitte der 60er Jahre war, der die Monkees dann inszeniert hat, das war Mitte der 60er Jahre in Kalifornien, hat also diese Monkees-Serie im Wesentlichen betreut, ich meine sogar auch produziert. Aber jedenfalls war daran beteiligt und hat dann in New York diesen ersten großen Film, muss man sagen, gemacht. Der aber sehr so groß nicht war, sondern mit einer mittleren Besetzung, Hackman kein Star und Scheider auch noch kein Star. Fernando Rey, der große portugiesische Schauspieler, hier als nobler Autoverschieber aus Europa, der in die Stadt kommt. Und es geht natürlich auch um das Abmessen und das Prüfen von Kokain. Wie genau das inszeniert ist, das zeigt den Dokumentarfilmer. Man sieht genau, wie es abgewogen wird, wie mit Chemikalien die Reinheit des Stoffs geprüft wird. Und dann natürlich die Fahrt unter der U-Bahn-Trasse hindurch, die Fahrt mit der U-Bahn. Das hat vor Friedkin, glaube ich, noch, nee, also Bullitt natürlich, einige Jahre vorher, ein englischer Regisseur. Und jetzt einige Jahre später William Friedkin. Auch eine sehr, sehr lange irre Autofahrt, also man kann es sich überhaupt nicht vorstellen, wie das abgesperrt wurde. Ne? Also du musst ja abgesperrt werden, es kommen ihm ja Autos entgegen und der schlittert da und die Trasse ist bestimmt 3 Kilometer lang oder so. Und zugleich ist es dagegen geschnitten, wie man oben immer diese U-Bahn, die Jagd in der U-Bahn sieht. Und ja, wie der Schurke dann aus der Bahn springt und von außen ans Fenster klopft. Übrigens ja seitdem immer wieder in Variationen gezeigt. Der ganze Schimanski wäre nicht denkbar gewesen, ohne genau diese Momente.
Es geht aber auch einen sehr schlechten Schnitt. Also einmal bei dieser Folge gesagt, also Friedkin hat ja behauptet, es sei alles Echtzeitdarstellung. Gibt es einmal einen Schnitt, in dem Hackman ein bisschen zu schnell wieder im Auto sitzt, nachdem er ja einmal ausgestiegen war und hinterherfährt. Das ist ein kleiner Fehler. Was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, es gibt ja auch den zweiten Teil von Brooklyn, ich weiß nicht, das ist John Frankenheimer.
Frankenheimer,
ja. Und es gibt ja diese berühmte Szene auch am Ende, als man nicht sieht, wen Gene Hackman da erschießt, als er Oberdrogenhändler versucht zu kriegen, aber er erschießt ja aus Versehen einen Mann aus seiner Einheit und sagt, das ist egal, wir brauchen den Bad Guy. wir rennen jetzt weiter, der ist egal, manchmal müssen auch unsere Leute bei sterben. Und obwohl es am Ende nochmal so Einblendungen gibt, wie das verschiedene Schicksal der Leute ist, ich hätte es besser gefunden, wenn es bei diesem einen Teil geblieben wäre und dann der Detektiv Popeye nicht halt die Gelegenheit bekommen hätte, nochmal alles gut zu machen und dann im zweiten Teil endlich dann den Oberdrogenboss zu kriegen.
Ja,
ich hätte es schattiger so besser gefunden, wenn es dabei geblieben wäre. Aber jeder Film, der erfolgreich ist, braucht anscheinend eine Fortsetzung.
Ja, aber das begann ja damals gerade erst. Das war noch ungewöhnlich, dass Frankenheimer das übernommen hat. Ein selbst sehr renommierter, wahrscheinlich sogar renommierter Regisseur als Friedkin, der es nicht machen wollte, der dann aber ja in den Dschungel ging, um zu scheitern mit Sorcerer. Manche sagen, er sei gar nicht gescheitert. Der Film wächst in der Erinnerung ins Unermessliche oder wird jedenfalls beliebter, als er damals war.
Ja, so ein bisschen wie mit To Live and Die in L.A., ne? Das ist ja auch einer, über den ja. Manche sagen, es ist Verfolgungsjagd in Los Angeles sogar noch besser gewesen sei als ja. Die in Brooklyn. Mhm.
Ja, Live and Die ist auch gewachsen oder ist im Ansehen gewachsen. Sehr viele haben ihn damals nicht gesehen, auch wahrscheinlich nicht verstanden. Das ist dann auch ein sehr kalter Film, der aber wie bei Hitze ein kalter Thriller. Und gilt heute auch als ein großer Film von Friedkin, aber es gilt beinahe jeder Film, abgesehen von den späten Fernsehfilmen von Friedkin, als großer Film. Er wollte ja am Ende Opern inszenieren, hatte auch schon die Opernbühne gestaltet, war sehr liebevoll mit Miniaturen in seinem Wohnzimmer aufgebaut. Da war er schon sehr alt und hoffte so auf Operninszenierung. Aber hier war dann ein sehr realistischer Regisseur mit sehr genauen Vorstellungen, wie man auf der Straße drehen könnte. Zum Beispiel auch das Auseinandernehmen des Autos, wo da unterm Trittbrett das Kokain versteckt ist. Also da begreift man, wie man ein Auto auseinandernimmt oder wie man etwas durchsucht und dass man dann dieses Trittbrett, also was bei amerikanischen Limousinen ja breit war, dass man das abschrauben muss und tatsächlich dann befinden sich die Drogen. Also mir ist das unvergesslich, wie Boy Scheider dieses Auto auseinandernimmt. Und dann die Szene, in der Fernando Rey in einem teuren Restaurant von Hackman, der frierend mit seinem Hut draußen steht, beobachtet wird. Und da wird so ein Tischchen herbeigeschoben mit Braten und Soße. Und da kommt noch eine Nachspeise, wird noch ein Tisch, ein Rolltisch herangezogen. Und man sieht die Behaglichkeit und was New York City auch sein kann. Und gegenüber steht Popeye Doyle und wartet darauf, dass Scheider ihn nach einer Stunde oder nach zwei Stunden ablöst und dann wiederum da rumsteht. Und die müssen ihn aber beschatten, weil sie wissen müssen, mit wem er dort zusammenkommt und was er da eigentlich will. Ja. Also sie wissen natürlich, dass wahrscheinlich da in den Autos die Drogen aus Europa geschmuggelt werden. Aber so, das ist auch eine ganz realistische Geschichte, wie sie Sidney Lumet in seinen Polizeifilmen auch immer wieder erzählt.
Und vor allem ist es schön, mal Franzosen als Gegner ja. zu haben. Weißt du, normalerweise hätte man gedacht, okay, das übernimmt die italienische Mafia. Aber nein, wir haben Franzosen. Wie sind die eigentlich drauf? Was ist das mit Marseille? Und wie kommen die daher? Und sind das Clans oder nicht? Oder sind das einfach nur Geschäftsleute? Das fand ich einfach erfrischend, weil man hatte die eigentlich als Gegenspieler bisher nicht auf der Liste in jener Zeit.
Ja, und Marseille ist ein bisschen wie der Iran oder Iran, sagt man halt, wie Iran im Exorzisten. Also der...
ja, das war Irak.
Irak, Entschuldigung.
Ja.
Ja, der Irak, ja. Da sagt man, glaube ich, der Irak oder sagt man nur Irak ohne Artikel?
Kann beides also, sagen.
Ja, jedenfalls ist Friedkin dorthin gefahren, hat mit Max von Sydow dann den Vorspann gedreht, also die Vorgeschichte sozusagen des Exorzisten, da die Ausgrabungen an den historischen Städten. Und so ein bisschen ist es wie Marseille, wo man auch nicht so genau weiß, ist irgendwie Sonne, ist ein Hafen und sieht irgendwie französisch aus. Ne? Und wie gesagt, Fernando Rey, portugiesischer Schauspieler, spielt hier aber, glaube ich, einen Franzosen. Und so der Inbegriff des Europäischen, so wie der Irak im Exorzisten, der Inbegriff des Historischen und des Bibellandes ist.
Ja, ich finde, dass der Irak teilweise sogar sehr, sehr furchteinflößend gezeigt wird.
Ja.
Also mit diesen kämpfenden Hunden, mit dem Muezzin, ja, der am Anfang über die Einblendung der Titlecards des Exorzisten dann singt und dem einäugigen Iraker und dem Wüstenwind, die allein diese Tonspur, ja, die ja so toll ist und so, sehr, sehr furchterregend.
Ja. Also das versteht sich natürlich. Er hat ja gesagt, er hat das Land, also Friedkin ist mit einem Kameramann und einem Tonmann da eingereist und unter schwierigen Bedingungen und hat dann die Erlaubnis bekommen. Und er war, glaube ich, 6 Wochen da, um das zu drehen. Und er hat das Land geliebt, aber er hat natürlich auch gesehen, welche Möglichkeiten das bietet, wenn man allein diese Teufelsfiguren zeigt, ne, oder was da ausgegraben wird, sei es nur eine Münze. Das Unheil ist ja überall Menetheke, in den alten Tempeln, unter den Steinen, was Max von Sydow da ausgräbt. Das ist ja fast noch unheimlicher als alles, was man später im Exorzisten sieht.
Ja, also ich bin großer Anhänger der These, dass gerade die ersten 6 Minuten des Exorzisten die Stimmung derart setzen, dass das, was danach kommt in Georgetown, eigentlich viel heimeliger, blöderweise wirkt, auch wenn es ein Schlafzimmer ist, in dem dann ein Exorzistenmädchen drin liegt.
Naja, das ist natürlich auch Friedkins Trick, dass er dann Ellen Burstyn zeigt und am Anfang merkt man natürlich noch nichts, sondern es ist Alltag und sie hat eine behagliche Wohnung, so schön beleuchtet und man sieht das Häuschen von außen. Also, aber wir müssen nicht über den Exorzisten sprechen. Ich glaube, French Connection hat sowieso das Jahr gewonnen. Mein liebster Film ist Die letzte Vorstellung. Übrigens, mir ist während des Sprechens vorhin eingefallen, dass ich nicht gesagt habe, warum der Film Last Picture Show heißt. Das Kino, das alte Kino in Abbey Lane wird geschlossen. So, das ist eigentlich der Topos oder das ist der Symbolismus. Kino wird geschlossen und da hat Timothy Bottoms jeden Abend gesessen, hat mehrere Filme hintereinander gesehen und das ist die Nostalgie des Films und deshalb lieben ihn Cineasten immer schon und also das ist mein liebster Film und French Connection ist mindestens mein zweitliebster.
Oha, dann würde ich sagen, mein liebster ist aus der ersten 71er-Sendung Walkabout. Wahrscheinlich wegen des Soundtracks von John Barry, in dem ich mich so verliere. Mhm. Und als zweites nämlich A Clockwork Orange.
Mhm. Und French Connection bald dahinter.
Nein, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, also ich bin von French Connection, ich bin von der Gefühllosigkeit des Films total eingenommen. Ich mag diese beiden Good Bad Guys, Roy Scheider und Gene Hackman, die zusammen auch Leute verkloppen, die sie eindeutig im Griff haben. Ich mag das Duo dabei, den kleineren Scheider auch, den ich hier sogar noch besser finde als das Chief Brody.
Ja. Gut, das war 1971 und 1972, da hast du schon Großes in Aussicht gestellt.
Oh ja, ich freue mich.
Ja.
Ja, ich habe uns die Filme schon eingeteilt.
Ja,
beziehungsweise du suchst dir deine eigenen ja aus.
Ja.
Bis bald.
Kannst du mir ja sagen.
Ja. Gut.
Werden sicher gute Filme sein. Schick's mir gleich.
Ja, mache ich. Bis dann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
Jo, tschüss.